Empathie.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Dirk Hüther. Worum es geht, werde ich jetzt noch nicht sagen, Dirk. Mhm. Du bist mal Musiker gewesen. Wie kam es dazu?
Ja.
In jungen Jahren?
Ja. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich habe mit 11 Gitarrenunterricht genommen, habe ein paar Jahre vor mich hingemacht. Und als ich 21 war, hatte ich eine Schülerband gegründet mit Kumpels. Es hat keinen Bassisten gegeben. Ich habe mir einen Bass gekauft, habe angefangen, so nahm das Drama seinen Lauf. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich mit ein paar abgefahren, verrückten, geilen Leuten zusammen eine Band gespielt habe. Und die Band hat es tatsächlich so weit gebracht, dass wir einen Plattenvertrag bei der BMG hatten und mal Platz 76 in Albumcharts waren. Das war so Mitte der 90er.
Und auch bei Viva.
Du warst ja,
bei
ja,
Viva.
Ja, ja.
Wir bist aufgetreten
bei Viva. Wir hatten sogar Gastmoderationen bei Viva, ganze Sendung mit begleitet. Also war wilde Zeit. Ja.
Denkst du gern drüber mal zurück so, ne?
Ach ja, war schöne Zeit. Also fürs Geld machst du das nicht. Ich will mal sagen, da wo wir gespielt haben, Fußball würdest du sagen, zweite Liga, da kannst du nicht wirklich gut von leben. Und ich kannte eine Menge Kollegen und Freunde, die auch Musiker waren in derselben Liga. Die mussten am Ende vom Monat in der Kneipe arbeiten, damit das Geld reicht. Und nicht wirklich attraktive Zukunft. Insofern habe ich das irgendwann 97 wieder aufgegeben. Und dann kam das, was ich jetzt mache. Kurze Zeit später.
Und das, was du jetzt machst, das halte ich mal ganz kurz in die Kamera. Das ist ein Buch, das du geschrieben hast, Communicorona. Du bist Coach, Trainer.
Trainer
und du Coach, hast ja. Bis vor kurzem große Firmen begleitet. Mhm.
Also große
Mittelstand Firmen begleitet. Ja. Und dann bist du mit Communicorona in die Öffentlichkeit gegangen, hast quasi ein Buch geschrieben, standest dann plötzlich bei Wikipedia als Querdenker und die Kunden sagten, Ade, Herr Hüther, das war mal
ja,
mit uns,
ja, ja,
weil sie Querdenker sind.
Ja. Ja, so ähnlich. Das Buch kam später. Das Buch war eine relativ schnelle Aktion. Das habe ich letztes Jahr im Dezember angefangen zu schreiben. Es ist über mich 2020 im Juni bei uns unten in der Gegend, wo ich wohne. Das ist bei Crailsheim im Hohenloher Tagblatt ein Artikel über mich erschienen. Da hat ein Journalist ein Porträt gemacht. Das war sogar noch halbwegs neutral. Die Überschrift war klasse, weil die Überschrift war vom Rockstar zum Querdenker. Und wenn du meinen Namen heute bei YouTube, bei Google eingibst, kommt das als erste Nennung und danach haben dann etliche Firmen, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, mir die Freundschaft gekündigt und gesagt, sie wollen nicht mit einem Querdenker zusammenarbeiten.
Also waren das, da auch Firmen bei, mit denen du schon seit Jahren zusammenarbeitest?
Ja, ja,
ne?
Also ja,
ja. Stammkunden sozusagen?
Ja. Also,
das tut weh, ne?
Ja, finanziell hat es richtig weh getan. Ja. Also ich hätte 2020 von der Terminplanung, von der Auftragsplanung mein allererstes Jahr in der Selbstständigkeit im sechsstelligen Bereich gehabt. Und dann kam Freitag, der 13. März 2020.
Und dann Entschuldigung, dass ich lache.
Hat es den hier gemacht.
Ja.
Dann kam Bauchlandung. Das war zunächst mal überhaupt nur wegen Lockdown und dem ganzen Kram. Und irgendwann kam dann in die Öffentlichkeit, dass ich mich gegen diese Maßnahmen und gegen diesen Wahnsinn da draußen engagiere. Und das hat dem einen oder anderen Kunden nicht gefallen.
Und dann hast du du hast das Buch geschrieben. Was ist der Grund, warum du dieses Buch geschrieben hast? Was hat dich bewegt, das zu schreiben?
Ich wollte dazu beitragen, in mehrere Richtungen, dass es den Menschen besser gelingt, miteinander in Verbindung zu kommen. Ich habe 1,5 Jahre lang beobachtet, wie wirklich hilflos zum Teil Menschen mit den Leuten auf der anderen Seite gesprochen haben. Also wenn du Maßnahmengegner hast und hast Maßnahmenbefürworter, und die reden miteinander, da kommt meistens nichts bei raus. Und das war ein Ding, dass ich wollte den Leuten was in die Hand geben, womit sie was anfangen können, wie sie tatsächlich in solchen Gesprächen Verbindung zu jemandem aufbauen können und auf Basis der Verbindung im Gespräch erfolgreicher sind. Und da läuft ja eine Spaltung durch dieses Land, die ist ja sehr tief, mittlerweile sehr breit. Und mir ging es auch darum, einen Beitrag zu liefern, Brücken zu bauen. Weil, wenn ich mir vorstelle, irgendwann müssen wir ja mit denen allen irgendwie wieder zusammenleben. Wie soll das gehen?
Gemeinsam zum Beispiel auf Partys oder so.
Was
da kann man ja nicht, da sitzt die eine Gruppe, da die andere. Man muss, also wir müssen das überwinden, das sehe ich genauso.
Genau. Ich hatte das erlebt mit der Party schon zweimal. dass so gemischtes Publikum auf der Party war. Und irgendwann sitzt du wieder zusammen, meinetwegen am Feuer, und singst irgendwelche Lieder. Und dann ist die Frage nicht mehr, wer ist geimpft. Und ja, die Frage ist, wie kommen wir wieder irgendwie miteinander zusammen? Und ich wollte dafür einen Beitrag liefern, dass es den Menschen leichter fällt, Brücken zu bauen, mit anderen zusammenzukommen, verbindender zu werden. Und vor allem innerhalb unserer, nennen wir es mal für einen Moment, Bewegung. Weil auch da der Spaltpilz regiert, das erlebe ich immer wieder, dass Initiativen, teilweise recht bekannte, große Initiativen, an Konflikten zerbrechen. Weil die alle nicht miteinander reden können. Die können keine Konflikte lösen. Die führen auf der Inhaltsebene Krieg und merken es nicht. Und auf der Beziehungsebene benehmen sich zum Teil wieder Elefanten im Porzellanladen. Und auch dafür soll das Buch ein Beitrag sein, das Miteinander in den Initiativen zum Beispiel zu stärken.
Hast du das geschrieben für die Bewegung oder allgemein? Also das ist dir richtig auf den, ich sag mal, auf den Sender gegangen, dass das nicht funktioniert. Du bist auch schon länger in der Bewegung drin, machst ja auch sehr viel, hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du da ganz viel machst. Du bist jemand, der Brücken baut. Das ist auch im Vorgespräch eben gerade klar geworden. Du hast Beispiele aus anderen Ländern genommen, was die gemacht haben, um ihre bestialischen Sachen zu klären. Du bist jemand, der nicht strafen will, sondern der eigentlich für Aufarbeitung steht. Also du würdest am liebsten, jetzt sage ich das mal in die Kamera, du würdest am liebsten, du als Beispiel, Karl Lauterbach vor ein Tribunal bringen, aber das Tribunal soll nicht strafen, sondern das Tribunal soll aus Opfern der Impfung zum Beispiel bestehen. Und Lauterbach muss sich zu seiner Opferempathie bekennen. Das ist etwas, das ich auch aus dem Anti-Aggressivitätstrainer kenne und weiß, dass man einen Täter nur über die Opferempathie in seine Arbeit reinbringt. Ohne Opferempathie bleibt der, wie er ist. Das ist eigentlich das A und O. Ja. Und das möchtest du auch irgendwie machen.
Ja. Wir haben das witzigerweise in Deutschland sogar im Strafrecht angelegt im Opfertäterausgleich, der in Deutschland ganz, ganz selten angewendet wird. In Kanada ist er, soweit ich weiß, verbreiteter. Aber für mich ein großes Vorbild in der Beziehung waren die Tribunale in Südafrika, haben wir uns vorhin unterhalten.
Apartheid und so,
genau,
ne?
Als es darum ging, die Täter der Apartheid vor ein Tribunal zu stellen, dessen Ziel nicht war, Menschen anzuklagen und hinter Gitter zu bringen, sondern halt eben Heilung auszulösen. Da draußen gibt's in unserer Bewegung eine ganze Menge Menschen, die hätten gerne die hauptverantwortlichen Täter vor Gericht und am besten ganz, ganz lange ins Gefängnis gesperrt. Manch einer geht sogar noch ein Stück weiter. Nun findet aber auf die Art und Weise keine Heilung statt.
Heilung für die Opfer und Heilung für die Täter.
Es kann ja nur gemeinsam sein.
Genau.
Und wenn ich mir vorstelle, das ist ja so ähnlich, wie wenn du einen kranken Arm hast und hackst ihn dir ab, weil er krank ist. Das kann es jetzt auch nicht sein. Und am Ende ist diese Art und Weise, wie wir mit Menschen umgegangen sind, über die letzten Jahrhunderte, ja auch die Art von Denke, die Architektur dieses Systems, Strafen, das ist so eine der Grundpfeiler, Grundelemente unserer Systeme. Und die Frage ist, wenn ich sowas will, bin ich dann wirklich im Kopf in was Neuem? Erschaffe ich damit wirklich was Neues? Das glaube ich eben nicht. Also das heißt, wir haben da eine ganze, ganze Menge Arbeit in uns selber, aus diesen Rachegelüsten rauszukommen. Wenn ich Rache will, bin ich noch in der Wut.
Und ich bin im Gefühlsstau.
Ja, genau.
Weil nicht in der Aufarbeitung.
Genau, es kommt ja nicht raus. Also ich kann ja mit einer offen auf dem Tisch liegenden Wut umgehen, ist ja kein Thema. Aber solange sie nicht offen auf dem Tisch liegt, sondern hinter einer Betonmauer versteckt wird, und dann durch die Betonmauer nur solche Sachen rauskommen wie ich will Strafe, ich will Rache, da wird nichts Neues bei rauskommen.
Das heißt, die Rächer können sich dann rächen und werden dann unsere neuen Kanzler und Bestimmer. Dann werden das wird die gleiche Gruppe sein wie die ersten 6 Wochen. Werden sie vielleicht sagen, macht mal alle eine Party, ist toll hier und dann geht's los. Weil die wollen ja auch regieren, das heißt uns bestimmen.
Ja. Genau.
Und auch dieses System muss aufgearbeitet werden, auch das muss geheilt werden. Warum wollen die Leute denn beherrscht und regiert werden und so weiter? Naja.
Nein, nein, absolut, sehe ich genauso. Mein sehr prominenter Namensvetter Gerald Hüther hat dafür so einen schönen Ausdruck, dieses andere zum Objekt machen. Und Menschen, die in ihrer Würde sind, wenn ich in meiner Würde bin, komme ich nicht auf die Idee, jemanden zum Objekt zu machen. Und im Umkehrschluss, jemand, der andere zum Objekt machen will, der kann nicht wirklich so richtig in seiner Würde sein. Und naja, die Frage ist, wie wollen wir jetzt mit diesem ganzen Scherbenhaufen umgehen, der da vor uns auf dem Tisch liegt? Es wird sich viel verändern. Die Energie hat sich gewandelt, spüre ich sehr deutlich. Das kann aber trotzdem noch viele Jahre dauern, bis das in irgendeiner Form sich in der Gesellschaft niederschlägt. Und die Frage ist, was dazwischen passiert. Und so ein totalitäres Regime, das dankt ja nicht einfach mit Anstand ab, sondern die wollen ja zum Schluss noch alles mitnehmen, was sie noch irgendwie mitreißen können. Und dann ist die Frage, ob wir in unserer Kraft sind, um dem zu widerstehen.
Die Frage ist auch, um so etwas zu bereinigen. Nehmen wir an, wir machen, weil ich schreibe darüber sehr viel auf Apolot und die Antwort ist immer, willst du die ganze Gesellschaft therapieren? Nein, die Gesellschaft soll sich selbst therapieren. Ja, ich will sie gar nicht therapieren. Aber der Prozess der Bereinigung oder der Befreiung, nennen wir anstelle von Therapie mal das Wort Befreiung, der Befreiung der inneren Traumen. Wir haben eine transgenerative Traumakultur, die deswegen im Gefühlsstau lebt und Täter-Opfer spielt, den einen zum Täter macht, sich selbst zum Opfer, morgen mache ich mich zum Täter, morgen zum Opfer. Das passiert die ganze Zeit durch die Welt. Die Frage ist, wann stellt sich die Gesellschaft endlich die Frage, warum wir in so einer Gesellschaft leben, wie das, was jetzt passiert, und nicht die böse Angela Merkel, der böse Spahn, der böse sonst was, die Bösen, die sind jetzt schuld daran. Nein. Nein, das stimmt nicht. Weil unsere ganze Gesellschaft eine Struktur hat, die wir aufarbeiten müssen.
Ja,
und die Täter, den Tätern müssen wir Beistand leisten, damit sie das merken.
Ja. Das hatte ich vorhin gemeint mit Architektur oder Grammatik.
Bau das ruhig nochmal auf.
Von der Gesellschaft. Das Mindset, die innere Haltung. Und unsere ganze Gesellschaft ist durchzogen mit Hierarchie und pyramidalen Strukturen. Und wesentlich tiefer, als es den meisten bewusst ist. Also ein schönes Beispiel ist einfach, jedes Rechtssystem dieser Welt ist hierarchisch. Weil es von Menschen gemacht ist und andere Menschen dazu zwingt, sich daran zu halten. Marshall Rosenberg hat, glaube ich, mal gesagt...
Marshall Rosenberg ist der Begründer der gewaltfreien Kommunikation.
Genau. Ne? Der hat mal gesagt, die Aussage, man muss sich an die Regeln halten, ist nicht ganz korrekt. Es müsste eigentlich heißen, die Leute, die die Regeln gemacht haben, hätten gern, dass sich die anderen dran halten. Und da kommt ja schon wieder durch, worauf basiert das? Darauf, dass andere zum Objekt gemacht werden. Dadurch, dass es irgendwo Leute oben gibt, die sagen, so wird's gemacht, und die Leute unten es ausführen. Und das ist vorbei. Dieses Hierarchische ist eigentlich vorbei. Das haben viele nur noch nicht so ganz verstanden.
Und in ihr Bewusstsein reingelassen, dass sie das Bewusstsein wirklich haben, das ist vorbei und das auch leben.
Ja, genau. Weil viele suchen ja immer noch die Hierarchie, zum Beispiel im Sinne von einer Organisationsstruktur für die Bewegung. Mhm. Querdenken war eine tolle Sache. Auf der anderen Seite, jetzt 2,5 Jahre später, braucht es die noch? Nein, ich glaube nicht. Im Moment, glaube ich, braucht es was anderes.
Und was brauche ich? Also freie Organisation, freie Dinge. Aber was, du hast ja zum Beispiel, da wo du lebst, da hast du schon ein paar Workshops und so weiter gemacht. Kannst du davon mal erzählen, was man eigentlich macht? Weil ich habe auch einen Tagesbericht mal geschrieben, also Tagesdosis geschrieben, genau über das, was du eigentlich machst.
Ja.
Dass es das nicht mehr braucht, wir brauchen jetzt Workshops etc.
Ja, also ich hole ein bisschen aus.
Ja, mach ruhig.
Ich glaube nicht, dass wir durch Demonstrationen dieses Land verändern werden. Ich halte Demonstrationen für wichtig, ich gehe da auch hin. Aber nicht, um zu protestieren oder um Gesicht zu zeigen, sondern um Menschen zu treffen, um mich zu vernetzen, um gute Gespräche zu führen.
Und Ideen zu entwickeln.
Es gibt ganz wunderbare Gespräche auf Montagsspaziergängen zum Beispiel. Dafür halte ich es so wichtig. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir eigene Strukturen aufbauen, viel, viel tiefer, als sie momentan reichen. Also einfaches Ding, 23 kommt der digitale Euro. Und das ist so der spätestens der Moment, da musst du dich entscheiden. Mache ich mit oder mache ich nicht mit? Wenn du nicht mitmachst, hast du von dem Moment an kein Geld mehr. So, was hilft dann noch? Dann hilft nur noch eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig hilft, die sich gegenseitig unterstützt, die vielleicht sogar sich darin unterstützen, in die Kraft zu kommen. Und dann entsteht eine wirklich echte Gemeinschaft und dann wird dieses Land verändert, weil diese Gemeinschaften sind nicht mehr regierfähig. Die sind nicht mehr regierbar. Das heißt, denen kannst du sagen, zieh eine Maske auf und die Leute sagen, nö, lass mal lieber. Mhm. Und denen kannst du sagen, bleib zu Hause, ist Lockdown und dann sagen die, nö, ich entscheide das schon selber. Und das ist die Idee, so werden wir dieses Land verändern, über Gemeinschaften. Und die entstehen natürlich immer vor Ort, lokal, regional. Weil es ist schön, toll mit Leuten in Hamburg und Berlin vernetzt zu sein, es ist schön mit denen zu telefonieren. Aber die Vernetzungsarbeit ist vor Ort.
Vor der Haustür, ne?
Genau. Und jetzt kommt mein Ding wieder, warum ich das Buch geschrieben habe. Das klappt halt nicht so recht. Weil überall die Initiativen vor die Wand fahren, weil sie Konflikte haben, die sie nicht gelöst kriegen. Und das liegt an der Art und Weise, wie miteinander geredet wird. Das liegt an der Kommunikation und zum Teil natürlich, oder zu einem großen Teil, an der inneren Haltung. Das heißt, wieder dieses, mache ich jemanden zum Objekt. Glaube ich, ich bin der Einzige, der weiß, wie es geht. Und sage jetzt allen anderen, wie es gemacht wird. Und die müssen dann hinter mir herdackeln.
Das ist ja das Gleiche, was in Lauterbach zum Beispiel genau. Macht. Oder eine Merkel oder ja. Wer auch immer.
Genau. Auch da ist wieder die Frage, wie kriegen wir denn wirklich eine neue Qualität, die sich nicht nur einfach darin unterscheidet, dass wir die Guten sind. Weil das glauben die anderen ja auch. Also wie machen wir es wirklich anders? Und dazu muss man lernen, miteinander zu reden. Und das können die allermeisten nicht. Da kommt jetzt die Erfahrung aus 20 Jahren Arbeit mit Firmen. Die konnten es vorher auch nicht. Die können keine Gemeinschaften bauen. Weil man in einer Hierarchie keine authentischen Beziehungen pflegen kann und weil man in einer Hierarchie keine Gemeinschaft bilden kann. Das geht nur, wenn man diese Hierarchie außen vor lässt. Und jetzt muss man aber lernen, anders miteinander umzugehen. Also das heißt, es gibt keinen mehr, dem ich eine Anweisung erteilen kann, wie er es machen soll. Sondern es muss ja irgendwas in dem sein, was ihn dazu bringt, dass er da mitmacht. Und die Frage ist, wie kann ich den jetzt ansprechen und so kitzeln, dass da was Geiles kommt. Ja, wie gesagt, und ich habe es in den Firmen gesehen, die Menschen können es nicht, ist nicht böse gemeint. Das ist auch keine Wertung, ich will mich jetzt nicht über andere erheben.
Nein, das ist nur ein Fakt, ich erlebe das ja genauso. Es ist eine Tatsache, dass wir im Individualismus und Egoismus und wie auch immer Hierarchiedenken sitzen. Es sind nicht nur die da oben Hierarchie ausüben, sondern die Hierarchie ist in uns drin.
Ja.
Die hat etwas überschattet in uns drin, was ich dann Menschlichkeit nenne. Wo wir wieder hin müssen, ist in etwas Menschliches. Und der Mensch ist eigentlich ein Gemeinschaftswesen.
Ja.
Ein Wesen, das den Hammer des Nachbarn braucht, weil er selber keinen hat.
Genau.
So als Beispiel. Aber nein, ich lebe zum Beispiel auch in meinem Dorf und mich ärgert das, dass jeder sein Rasenmäher hat, jeder hat seine Leiter, jeder hat seinen Hammer und ich habe im Dorf die größte Leiter und ich sage immer, ich habe die größte Leiter, ihr könnt sie euch leihen. Ich brauche die einmal alle zwei Jahre. Ihr könnt sie euch leihen, aber keiner leiht sie sich.
Nein.
Die holen sich dann eine eigene Leiter.
Die wollen eine eigene.
Das sehe ich dann.
Ja.
Und dieses innere Denken, das nicht bös gemeint ist, das muss aufhören.
Ja. Naja gut, okay, das ist alles Konditionierung.
Ja,
wenn das ist Konditionierung. Wenn du überlegst, auf was wir alles konditioniert sind. Wettbewerb. Also du sprichst von, ich habe die größte Leiter. Ja, ich habe den schwersten Hammer. Das lernen Kinder, wenn sie 3 Jahre sind. Mhm. Die kommen bei irgendjemand in eine Wohnung rein, gucken sich um und sagen als erstes, unsere Wohnung ist aber größer.
Naja.
Also das wird von so klein auf in uns reinkonditioniert. Und es sind so viele Muster. Und die Geschichte ist, die Aufgabe ist, wir müssen lernen, das aufzulösen. Das ist schwere Arbeit. Und da ist die Frage, warum machen es so viele nicht? Naja, Komfortzone ist halt kuschelig, bequem, schön, einfach. Und dieser Schritt oder dieser Weg aus der Komfortzone, der tut manchmal weh.
Also die Arbeit an sich selbst,
genau.
Das ist halt eine Knochenarbeit. Das ist das eigene Fitnesscenter, wo ich dann 30 Kilo morgen mehr drauflegen muss und Beinpresse machen muss und so weiter.
Ja.
Jetzt so überspitzt.
Manchmal ist es harte Arbeit. Das ist wie ein Instrument lernen.
Ja.
Also ich meine, es gibt ja Leute, die gehen einmal in Klavierunterricht und glauben, sie können es jetzt. Also und fragen sich, warum soll ich üben? natürlich steckt da Arbeit dahinter. Wobei mir sehr viel daran liegt, es leicht zu machen und diese Schwere rauszunehmen, die da drin steckt, wenn man sich bewusst macht, zum Beispiel Beziehung ist Arbeit. Ja, das stimmt, Beziehung ist Arbeit. Aber das kann auch unheimlich genussvoll sein und das kann unglaublichen Spaß machen. Und das Arbeiten an sich selber ist eine unglaublich tolle Abenteuerreise. Und das ist so mein Ding, da passen wir auch wieder gut zusammen, wenn du das Nicht-Kampfprinzip hast. Das ist für mich ein Riesenproblem, dass ein Haufen Leute im Kampfmodus durchs Leben rennen. Wenn du das zum Schießen, zum Totlachen sehen willst, fahr mal auf die Autobahn,
ja,
und guck mal in den Rückspiegel, wenn sie da sitzen.
Okay, naja,
Kampfmodus, naja. Autofahren. Naja, und ich will diesen Kampfmodus rauskriegen. Ich will den Leuten zeigen, dass man das auch spielen kann. Also man kann seine eigene persönliche Entwicklung ganz, ganz wunderbar zu einer spielerischen Abenteuerreise machen.
Es kommt auf die innere Haltung, ja, an, wie man es sieht und wie man es bewertet, betrachtet. Und ja, damit verdampft man das, was vor einem liegt. Und wenn das dann anstrengend und dann wird das auch so.
Ja,
genau. Aber wenn ich sage, weißt du was, ich mache dabei dies, dann pfeife ich ein Liedchen und wie auch immer, dann mache ich mir dann richtigen Spaß draus aus meinen eigenen Fehlern, mache ich mir einen Spaß draus. Jawohl.
Mhm.
So,
ja,
irgendwie, wenn ich damit so durchgehe, dann...
Also du, die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, ist großartig.
Ja, ich mag das auch
mag
toll.
Ich sehr.
Also, ich mag das auch.
Ist auch so ein Ding, weshalb ich in diesem Buch unheimlich viel Beispieldialoge habe. Zum Teil auch sehr humorvoll, damit die Leute eine Idee davon kriegen, wie sowas laufen kann, ohne dass das jetzt verbissen oder kämpferisch oder viel Arbeit sein muss, sondern das kann, ja, wie gesagt, sehr spielerisch sein. Also früher, das kommt ja im Herbst wieder auf uns zu, wenn möglicherweise diese blöde Maskenpflicht wiederkommt, dass Leute im Supermarkt angesprochen werden, wo ist ihre Maske? Und so ein ganz einfaches Ding, was ich empfehle, ist einfach mal zurückzufragen, wer will denn das wissen? Und in dem Moment siehst du beim anderen schon, damit hat er jetzt nicht gerechnet, das stützt sein inneres Programm ab. Und das ist ein Genuss, dazu zu gucken. Und dann siehst du, wie die Leute anfangen zu rudern. So, jetzt kann ich das nutzen, um Verbindungen aufzubauen, ins Gespräch zu kommen. Oder ich kann es dazu nutzen, einfach um so mal Ruhe zu haben. Und dann lasse ich den stehen und das ist auch gut. Aber ich bin sehr für Leichtigkeit. Ich habe ein schönes Wortspiel. Sorry, liebe Tonleute. Das habe ich von der Frau Birkenbiel geklaut. Das Wort Erleuchtung. Da steckt Leuchten drin. Das ist im Deutschen etymologisch verwandt mit leicht. Und du kannst es am besten sehen im Englischen. Da heißt es Enlightenment. Und Light heißt sowohl Licht als auch leicht. Und mein Leitspruch ist immer, drum ist Erleuchtung weniger die Fähigkeit, über Wasser gehen zu können, als die Fähigkeit, die Dinge leicht zu nehmen. Zum Beispiel drüber zu lachen. Vier edle Weisheiten. Edle Weisheit Nummer 2, die Ursache des Leides ist Anhaftung. Also lerne ich loslassen. Und dann wird es leicht. Und das ist das, was ich transportieren möchte. Dass alles das, was ich mit Menschen arbeite oder auch in einem Buch anbiete, leicht sein kann.
Ja, und die meisten Menschen haben eine Vorstellung davon, dass Arbeit immer schwer ist.
Ja.
Weil sie mit Unlust zur Arbeit gehen und dadurch,
genau,
wird es schwer. Die meisten Menschen haben nicht einen Job wie du oder ich jetzt, wo wir einfach sagen, das ist meine Berufung. Ich mache das so gerne, ich habe gar keinen Bock auf Urlaub manchmal und ich mache es trotzdem und so weiter. Aber die meisten Leute quälen sich von morgens bis abends dann dahin,
ja,
und sind froh, wenn das Wochenende kommt. Dann,
ja,
schreiben sie allen Leuten, Wochenende, Freitag ist es Wochenende. Und dann, wenn Urlaub ist, wird jedes Bild bei WhatsApp geteilt und was immer alles. Ja, das ist, ja.
Du wirst diesen Satz kennen. Die meisten Menschen machen einen Job, der keinen Spaß macht, um dein Geld zu verdienen, um sich Sachen zu kaufen, die sie nicht brauchen, damit sie damit Leute beeindrucken können, die sie nicht mögen. Ja,
kann man. Ich glaube, der Dalai Lama hat das mal gesagt.
Ne? Haben wir nicht, ich kenne es
ich glaube, war mal sein Zitat, oder Gandhi, einer von diesen beiden.
Ist
egal.
Ein berühmter, ich
kenne es auch. Aber es ist halt ein Satz, der alles auf den Punkt bringt. Ne?
Da kenne ich es her.
Ja, Fight Club kann man das auch.
Ja. Also, auch das ist wieder so ein Ding, worauf die Menschen konditioniert und trainiert sind, schon seit frühester Kindheit. Widersprich deinen Eltern nicht, tu, was ich dir sage, hör auf die Autoritäten. Und dann kommt irgendwann später im Laufe des Lebens Berufsausbildung, später der Job und dann ist dann der Chef der Elternersatz. Dann wird auch mal die Regierung zum Elternersatz. Aber das ist alles ganz, ganz tief geprägt und konditioniert, auch durch unsere Art zu erziehen.
Ich habe auch gemerkt, also jetzt bin ich im Politischen drin, Geostrategie und Apolut und all das will ich jetzt gar nicht erklären. Aber was ich aber ständig merke, durch Berichte, die ich schreibe, dass die meisten Leute auch eine Ideologie als Ersatz haben. Also sie haben nicht nur das und das als Ersatz, also maladaptiv, sondern sie haben auch, sie zopfen sich voll mit irgendeiner politischen Ideologie, die ab da sie verstanden haben und ganz klug da drin sind, stimmt die ein Leben lang und dann gehen die nicht mehr von weg. Mhm. Egal, was man denen anbietet als Alternative, die akzeptieren nichts mehr. Und diese Theorie wird 10 Jahre weiter, 15 Jahre weiter gebetet und wenn das nicht da steht, in dem, was du geschrieben hast, dann bist du für die der allerletzte Penner, der Blödmann, du hast ja nichts begriffen. Und da denke ich immer, Leute, macht mal offen. Also das ist wie dieses, wie im Zen-Buddhismus mit der Tasse, das kennst du ja auch.
Mhm, wenn die Tasse voll ist, geht nichts mehr rein.
Genau, mach sie erstmal leer. Und die Leute wollen einfach ihre Tasse nicht leer machen und was Neues mal anfangen zu reinzulassen. Etwas, und das müssten sie aber auch oder sollten sie auch mal bei sich zulassen.
Ja, ist ein Thema im Buch. Also das Buch teilt sich in, du hast es in die Kamera gehalten, in der Art, wie ich es selber habe drucken lassen und so Runde 200 Mal verkauft habe. Oder ich verkaufe es ja nicht, verschenk's. Jetzt habe ich einen Verlag, da ist es ein wenig kürzer geworden.
Du hast gesagt, ungefähr 100 Seiten kürzer, nicht?
Ungefähr 100 Seiten
kürzer. Das ist kein dickes Buch, würde ich sagen.
Nö, liest sich leicht.
Das hat 245 Seiten, 250 Seiten, also ungefähr auf 160,
170 Seiten das hat runtergedampft. 300, das hat 350 und das andere hat 245, sowas rund. Es gibt das Buch ist gegliedert in den ersten Teil, in dem wird es etwas theoretisch und in dem erkläre ich auch, weil ich es nochmal intensiv recherchiert und nachgeforscht habe, was sind denn eigentlich die Ursachen für genau das, was du beschreibst? Mhm. Was sind die Ursachen dafür, dass Menschen die Dinge nicht an sich ranlassen? Und die Antwort ist einfach und heißt Identifikation. Also das heißt, die Leute schnappen irgendwas auf, identifizieren sich damit und von dem Moment an ist es ein Teil ihres Selbstbildes.
Das ist toll, dass du das sagst, weil der für mich der große Franz Rupert, Traumatherapeut, er sagt Haken das Gleiche.
Ja, das ist
die Leute, die keine eigene Identität mit ihrem, mit ihrem eigenen Leben haben, mit ihrem, was sie wirklich sind, suchen äußerlich nach Identifikationen.
Genau. So, und dann sind die halt auf eine bestimmte Art und Weise geprägt. Und wenn jetzt jemand meinetwegen aus einem familiären Umfeld kommt, in dem so grün, alternativ, Krempel beliebt ist und gern gesehen und dann kann das schon sein, dass der sich plötzlich anfängt, mit diesen ganzen Sachen zu identifizieren. Und in dem Moment, wo sich jemand identifiziert, fügt er es ja seinem Selbstbild, seinem fiktiven Selbstbild, als Bestandteil hinzu.
Weil er kein eigenes hat.
Genau, weil er sich selbst ja gar nicht kennt. Und wenn du ihm das jetzt nehmen würdest,
dann fällt er bodenlos.
Fällt er ins Bodenlose.
Deswegen werden die dann auch aggressiv.
Genau, und deshalb kämpfen die im Grunde genommen um einfache gedankliche Positionen, als ob es um ihr Leben ging. Und es geht ja auch wirklich um ihr Leben, also zumindest in ihrem
Glauben. Ja, stimmt.
Also wenn du so einen Woke-Mensch nimmst, der diesen ganzen Krempel glaubt, wenn der jetzt sich selber gegenüber eingestehen würde, dass die Dinge ein bisschen anders sein könnten, dann würde der schlagartig in eine ganz tiefe Scham fallen. Und nun ist Scham für Menschen das schlimmste Gefühl, was es gibt.
Die Angst, ist ja eigene Abwertung. Ne?
Ja, unbedingt immer. Ja. Und Angst vor Scham ist größer als Angst vorm Tod. Die Erfahrung habe ich gemacht bei vielen Leuten. Wenn du Leute fragst, was ihre größten Ängste sind, vor Publikum reden, da geht es um Scham. Und weil die Leute diese Scham nicht ertragen, flüchten sie halt vor der Auseinandersetzung mit ihrem fiktiven Selbstbild, das einen Realitätscheck nicht aushält. Und dann werden die aggressiv und greifen an und schlagen um sich.
Du hast das vielleicht auch mitgekriegt, als Daniele Ganser, ich weiß gar nicht mehr, wo er gewesen, hat eine Rede gehalten. Ich war nicht da. Ich habe das nur verfolgt über Filmmaterial, wo dann die Antifa mit Holocaust und Antisemitismus und Schlagwörtern angefangen, wo ich dachte, was hat dieser Mann damit überhaupt zu tun?
Das ist so albern.
Das ist, weil du das gerade sagst, wenn diese Leute begreifen würden, dass das, was sie sagen, völliger Bullshit ist und gar nicht zu diesen Menschen gehört, auch nicht zu seinen Tätigkeiten, dann würden die in eine bodenlose Scham. Also das ist auch fiktiv. Ja. Sie suchen, also die meisten Antifa-Leute heutzutage, die suchen nach einer Identifikation. Die haben sie dann, weil sie nichts anderes haben und denken, das wäre die Wirklichkeit und damit poltern sie los. Mhm. Und damit, aber das ist, damit machen sie unglaublich viel Unheil. Die richten wahnsinnig viel Unheil an.
Ja, Zum Teil ist Ihnen das nicht bewusst. Mhm. Zum Teil, glaube ich, ist es Ihnen bewusst und sogar gezielt gewollte Absicht.
Ja, ja.
Das ist eine sehr tragische Strategie. Also ja, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendjemand dahinter steckt, der in Anführungszeichen böse ist.
Mhm.
Das ist nicht so meine Denkkategorie. Aber es ist halt eine sehr tragische Strategie, die Dinge im Leben zu bekommen, die die Leute gerne hätten. Zum Beispiel Sicherheit. Ja, dieses Ding mit der Identifikation, das ist, ich habe da lange drüber geschrieben oder ein intensives Kapitel drüber geschrieben, weil du kommst da nicht durch. Also da endet dann auch die Möglichkeit in der Kommunikation, wenn da jemand schlicht und einfach dabei ist, sein fiktives Selbstbild zu verteidigen und im Kampfmodus ist, da geht nichts.
Gibt es das vielleicht auch, ohne das jetzt böse zu meinen, sondern ich sage einfach mal, um in die Heilung zu kommen, gibt es das auch in der Bewegung? Leute, die quasi die Bewegung brauchen, weil sie Identifikation brauchen mit den Aktionen, die dort gemacht werden und weil sie selber keine haben, also auch wieder ersatzbefriedigend unterwegs sind?
Unsere, wir nennen es immer noch Bewegung,
ja.
Ist sehr repräsentativ, was die Bevölkerung betrifft.
Mhm.
Auch was die Verteilung von Menschen betrifft, die innerlich aufgeräumt sind, mal mehr, mal weniger. Da sind wir sehr, sehr repräsentativ. Und ich glaube, ein Großteil unserer, in Anführungszeichen, Bewegung ist innerlich nicht wirklich aufgeräumt. Und dafür bin ich nochmal da, um die Leute dazu einzuladen, nach innen zu gehen, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich zu stellen, die inneren Dämonen aufarbeiten. Weil nur so bin ich irgendwann in einem Zustand, in dem mich das da draußen alles irgendwie nicht mehr so wirklich interessiert. Also so dieser, ich treibe es mal auf die Spitze. Ich hatte vor ein paar Wochen mit einem guten Bekannten, der nennt sich auch spiritueller Lehrer, darüber eine Unterhaltung mit einem Dritten, der dabei stand, als es um die Frage ging, wenn jetzt ein Polizist auf einer Demo vor dir steht und hält dir eine Knarre ins Gesicht. Je nachdem, wo du innerlich stehst, kann das dann sein, dass du zu dem sagst, und jetzt? Schieß doch. Na und? Mach doch. Ist heavy, die Vorstellung. Aber wenn ich das dazu bereit bin, dann bin ich nicht mehr regierbar.
Ja.
Dann kann mir das alles nichts mehr anhaben.
Richtig.
Wenn, dann sind wir im Spirituellen. Wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe, dieses All-Eins-Sein, dieses Sein, dieses kein Denken mehr, sondern vollständig präsent im Jetzt aufgehen und ich die gefühlt gelebte Erfahrung gemacht habe, dass das unendlich ist, dann ist auch das Thema Tod nicht mehr die große Hausnummer.
Dann ist Angst weg.
Genau.
Das führt zu einem angstfreien Leben, so etwas.
Das ist mein feuchter Traum, dass wir es schaffen, dass die Menschen da draußen diese Angst verlieren. Sagen wir nicht angstfrei, ich glaube, Angst ist ja wichtig. Aber die Frage ist ja immer nur, wann. Also, was weiß ich, abends um 11 bei dichtem Nebel auf einer Landstraße, ohne Angst bin ich blöd.
Ja, richtig. Oder wenn du meinetwegen, du bist jetzt irgendwo in der Wüste, übernachtest dort, hast keine Angst vor der Schlange, Skorpion oder so, das wäre auch blöd. Also angstfrei im Sinne von todesangstfrei.
Genau, ich lasse mich nicht mehr einschüchtern.
Genau.
Ich lasse mich nicht mehr.
Mein Leben nehmt ihr nicht.
Genau. Ihr könnt es mir nicht nehmen, weil es ist weder mein noch dein.
Genau.
Weil es ist das Leben. Es ist ja nicht mein Leben,
genau.
Sondern es ist ja das Leben. Und ihr könnt das Leben nicht töten, ihr könnt das Leben nicht bekämpfen. Es ist eine lächerliche Vorstellung, dass jemand glaubt, er könnte Krieg gegen das Leben führen. Das war so für mich ein sehr, sehr schöner Anker in der sehr harten Zeit, Anfang 2020, als das alles angefangen hat und ich auch so meine Täler hatte und so meine eigenen Dämonen hochkamen und ich in der Angst war. Und bin ich so durch die Natur und habe mir das alles angeguckt und mir nur gedacht, was ist das für eine lächerliche Vorstellung? Die wollen Krieg gegen das Leben führen. Ist eigentlich putzig.
Eigentlich putzig, ja. Wenn es nicht so dramatisch für viele Menschen ist.
Genau,
es fordert ja ganz viel Leid. Ne?
Ja, 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 ich sage ja, von außen betrachtet mit ein paar Meter Abstand.
Es ist so abgrundtief dumm.
Ja.
Oder nicht zu begreifen, was das ist, obwohl man selber lebt. Also jeder Polizist lebt ja, jeder Soldat lebt, jeder Panzerführer lebt, jeder, der auf eine Rakete drückt, lebt und so weiter.
Ja.
Die leben ja alle, sind ja alles lebendige Wesen, aber sie leben nicht wirklich.
Genau, sie überleben.
Sie überleben, genau.
Sie leben nicht. Ich glaube, das ist bei vielen auch die Ursache für diese Gräueltaten, die wir jetzt zum Teil sehen. Dieser Hunger nach Leben, der nicht gestillt wird, und der dazu führt, dass Leute ganz grauenvolle Sachen tun, damit sie sich selber für einen kurzen Moment spüren können. Wenn wir bei Opfer und Täter waren, warum wird ein Täter zum Täter? Zum Teil schlicht und einfach, damit er sich spürt.
Genau.
Und auf die Art und Weise dann ganz grauenvolle Dinge tut. Und dahinter steckt eine Sehnsucht zum, nach Leben. Und wenn ich mir überlege, dass solche Leute ja im Grunde noch nie im Leben gelebt haben. So ein Bill Gates, frage ich mich, hat er jemals gelebt? Nee, ich glaube ich nicht. Ich glaube, der hat noch nie in seinem Leben einen echten Moment der Lebendigkeit erlebt. Und deshalb muss er solche Sachen tun. Aber es kann sein, dass es anders ist. Das ist jetzt so meine Interpretation. Gefällt mir aber als Bild.
Was könnten wir denn tun, dass, sagen wir mal, in der Bewegung, oder ich mach mal anders, du hast für die Bewegung ein anderes Bild gemalt im Vorgespräch. Das war sehr interessant. Du siehst es als einen lebendigen, als einen lebendigen Organismus, der chaotisch organisiert ist, und aus dem Chaos entsteht ganz viel.
Ja. Alleine das Wort Bewegung ist für mich ja schon wieder hierarchisch. Oder mechanistisch, ist mechanisch. Da gibt es eine Kraft, die wirkt ein, und dann gibt es eine Richtung, und das ist eine Bewegung. Und ich habe ein anderes Bild, das ist organisch. Das heißt, ich stelle mir vor, so, ich habe mal 15 Jahre im und am Ruhrpott gewohnt, das sind diese ganzen alten Industrieruinen, und zum Teil gibt es da wunderschöne Naturparks, die man draus gemacht hat. Und wenn du dir anguckst, wie die Natur sich das zurückerobert, wo das Leben einfach durchdringt und sich durchsetzt. Das Leben setzt sich immer durch. Auch in Tschernobyl. Und ja, so ähnlich sehe ich diese Bewegung. Das ist das Leben, was jetzt den Weg sucht. Und das, wenn das Leben den Weg sucht, dann ist das immer darüber, dass ganz, ganz viel gemacht wird und ausprobiert wird. Die Natur ist ja immer Überfluss. Ist auch so ein schönes Paradigma. Wir leben in einer Welt der knappen Güter. Wer hat diesen Blödsinn verzapft? Die Natur kennt nur Überfluss. Und genauso macht die Natur das. Die schmeißt dann mal Tausende von Samen aus und dann guckt die Natur mal, was kommt denn? Und das, was kommt, vermehrt sich. Und dann dauert es keine 5 bis 10 Jahre und von dieser Industrieruine ist nichts mehr zu sehen. Und für mich ist das, was wir Menschen, die dieses, nicht nur dieses Land, wir wollen ja im Grunde die Welt verändern. Ist ja schon ein ziemlich hohes Ziel. Und das ist für mich ein organischer Prozess, wie das Leben selber. Mhm. Es gibt Initiativen, die gründen sich, die gehen auch wieder unter. Dann gibt es neue Initiativen, dann setzen sich welche durch, dann haben welche eine Zeit lang Erfolg. Dann gehen wir mal mit ein paar hunderttausend Leuten in Berlin auf die Straße spazieren und dann stellen wir fest, hat es jetzt auch nicht gebracht, machen wir was anderes. Also das Leben probiert sich aus und wir Menschen, die wir was gestalten wollen, machen das Gleiche. Wir probieren uns aus. Und in diesem Ausprobieren lernen wir.
Ja, das passiert gerade richtig.
Genau.
Ja.
Und das Schönste wäre, wenn wir es schaffen würden, eine lernende Gemeinschaft zu werden.
Das auch als Lernen zu begreifen.
Genau.
Und nicht als, der macht jetzt einen Fehler, ach, der ist jetzt wieder OG. Weil es passiert ja ganz schnell, dass die Leute denken, das sind jetzt die neuen Führer. Und wenn das nicht die neuen Führer sind, dann werden sie von den Protestlern auch niedergeredet. Der macht das, oh, die ist schlimm und der ist wieder schlimm. Und darüber wird erzählt, dass er, das ist ja in jeder Bewegung so, egal ob man die jetzt vor 40 Jahren gemacht hat oder heute. Es passiert ja immer.
Ja.
Und aus diesem Prozess heraus, weil die Leute einfach etwas Starres wollen. Mhm. Aber es ist etwas Lebendiges.
Genau.
Und es passiert im Prozess der Vernichtung. Also ich habe eine Idee, die ist nicht ganz so gut. Okay, die ist jetzt weg. Dann kommt der Nächste mit einer neuen Idee. So entstehen neue Cluster, die sich dann in der Bewegung oder im Lebendigen der Bewegung äußern. Und die einen überleben lange. Jetzt nehmen wir mal den Corona-Ausschuss. Überlebt seit Anfang an immer lange. Und alle finden, oh wow, wahnsinnige Energien. Jetzt, die Ergebnisse sind zwar niederschmetternd, aber es ist das, was wir wollen. Ja, wir wollen es offenlegen und wir wollen darüber eine Befreiung haben.
Die haben eine großartige Aufklärungsarbeit geleistet.
Ja.
Nur ich erwarte jetzt aus dem Corona-Untersuchungsausschuss keine Impulse für eine neue Welt.
Nein, das kann er ja auch nicht.
Ist er auch nicht da. So.
Dafür ist er nicht da.
Genau. Es ist eins, glaube ich, was ein Haufen Leute noch nicht wirklich begriffen haben. Es gibt niemand, der weiß, wie es geht. Und es gibt niemand, der jetzt schon weiß, wie es hinterher aussieht. Da ist bei mir auch immer so die Skepsis, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die mir jetzt schon erzählen wollen, dass sie wissen, wie es hinterher aussieht. Das kann nicht sein. Das müssen wir.
Sie haben eine Glaskugel.
Ja, ja, genau. Oder beziehungsweise, sie glauben, sie wissen als Einzige, wie es geht und haben das einzig richtige, tolle Konzept, das jetzt unbedingt funktionieren kann.
Das ist ja eine richtige Krankheit, und zwar in allen Bewegungen. Ja,
das hast du in der Firma.
Ja, genau.
Und der Chef überall, glaubt, ne? Der Chef glaubt, er wäre der Einzige, der wüsste, wie eine Firma zu führen ist. Und in der Bewegung, da gibt es dann den einen in der Initiative, das ist dann der, der glaubt, er wäre der Einzige, der wüsste, wie man eine Demo organisiert. Also,
warum ist das so? Wollen wir Helden sein? Wollen wir glänzen? Wollen wir hier Abzeichen haben? Wow, ich bin der Geile sowieso oder die Geile sowieso. Ich bin Bewunderung, bewundert mich. Also schaut
das,
mich an.
Das eine, ich glaube, ganze Menge Menschen haben eine tiefe Sehnsucht danach, was Besonderes zu sein. Und das resultiert wieder, glaube ich, aus unserer Kindererziehung, in der Kinder nicht ausreichend gesehen werden. Und dann müssen Kinder irgendwelche komischen Dinge anstellen, damit sie gesehen werden. Und jetzt lernen die auf die Art und Weise eine sehr tragische Strategie. Nämlich, was weiß ich, wenn ich mir lang genug auf die Brust trommel, kriege ich Aufmerksamkeit von Mami und Papi. Also werde ich als Erwachsener durch die Welt rennen und mir auf die Brust trommeln, in der Hoffnung, ich kriege Wertschätzung. Alles uralte Muster, das ist das, was ich meine. Das müsste man anfangen aufzulösen. Hm. Da müsste man anfangen, an sich zu arbeiten. Das
müsste erstmal gewahr werden. Also wir als Menschheit müssen erstmal uns gewahr werden, dass das die Dinge sind, die uns früher vielleicht weit gebracht haben, aber heute nicht mehr.
Und wir müssen auch lernen, in einen authentischen Austausch miteinander zu kommen, indem wir uns das sagen können. Das heißt, dass es möglich ist, Beispiel in der Initiative, dass jemand sagt, hör zu, ich freue mich über all dein Engagement. Im Moment ist das, was von dir kommt, für mich nicht so berauschend, gefällt mir nicht so gut, hätte ich gern anders. Und vor allem mag ich im Moment nicht die Energie und die Kraft, mit der du das Ganze vorträgst und versuchst, den anderen aufs Auge zu drücken. So, und das, ein authentischer Austausch macht es möglich, dass der andere sagt, okay, gut, dass du mir das gesagt hast, das war auch nicht meine Absicht, ich will hier niemand platt machen, aber ich hätte halt gern, dass es vorangeht. Hm. Und ich habe halt gelernt, wenn ich es nicht mache und wenn ich von hinten nicht drücke, dann passiert hier nichts. So, und jetzt kommt ein authentischer Austausch zustande, wo beide plötzlich über Gefühle reden. Und der eine sagt, ja, ich möchte aber gern respektiert und gewertschätzt werden. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand über mich drüber bügelt. Mhm. Und der andere sagt, okay, und ich möchte einfach nicht gern 40 Tonner mit angezogener Handbremse den Berg hochschieben. Und jetzt kommt ein Austausch. Jetzt entsteht Verbindung, wo beide sich sehen. Und in dem Moment, wo zwei sich sehen, kriegen die jedes Problem gelöst. Das ist ein riesen, riesen Thema in Konflikten. Wieder, das ist das, worum es in dem Buch geht. Wie mache ich das, dass ich mich sichtbar mache? Das ist was glaube ich, ich den Leuten unbedingt mitgeben will. Mach dich sichtbar. Ich erlebe einen Haufen Leute, die sind in Gesprächen, auch mit der anderen Seite, so ein Stück vorm Ziel und geben auf.
Ja, genau.
Und so diesen Moment, wenn sie die Leute an der Leine haben, nicht aufzugeben, sondern den entscheidenden einen Moment noch dran zu bleiben, bis sie in der Verbindung mit dem anderen sind. Und dann auf der emotionalen Ebene. Es geht nur über die Emotion. Es geht nur darüber, wenn ich jemand vor mir habe, der von mir will, dass ich eine Maske anhab und ich will keine tragen, der ist nicht offen für Argumente und für Studien über Masken, aber der ist offen für, ich helfe dir ja gern, dich zu schützen, kriegen wir das hin, dass das auf eine Art und Weise geschieht, bei der ich mir nicht selber schaden muss. So, jetzt ist beides im Topf, jetzt kann man darüber reden. Jetzt können beide gesehen werden. Der eine stellt fest, okay, ich möchte gern beitragen, dass er geschützt ist. Tue ich was für ihn. Und jetzt gucke ich mal, wie menschlich er sich zeigt und frage mal, ob er auch was für mich tun will, indem er sagt, okay, wir finden einen Weg, wie das geht, ohne dass du dir selber schaden musst. So, das heißt, auf die Art und Weise, das ist ein sehr authentisches Miteinander, auf die Art und Weise zwinge ich ja jemand anderen, sich zu zeigen. Auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja, dieses ganze Informationsfluss, Statistiken über Corona, über die Pandemie, über die Nebenwirkungen, Gestorbenen und was weiß ich noch alles. Mhm. Das sind die Dinge, die wir ständig konsumieren in der Bewegung und die dann den anderen von Latz knallen. Genau. Damit können die nichts anfangen und dadurch entsteht Bums, Krawall
kann man
und fertig.
Kann man vollständig
eine gegen lassen. Den anderen. Weil sie nicht im Gefühl sind, sondern in den anderen zum Objekt der eigenen der eigenen Zahlen, der eigenen Bewertungen halt eben macht. Und dann fühlt er sich natürlich selber abgewertet. Aber wenn wir ins Gefühl gehen und den anderen involvieren und seine Ängste aufnehmen und wahrnehmen und sagen, okay, deine Angst ist berechtigt, ich weiß, obwohl ich selber diese Angst nicht habe, aber wie kommen wir zueinander? Mhm.
Ja, da ist dieses schöne Wort, das ist im Deutschen klasse, wenn man Wörter so in der Mitte auseinander nimmt. Nimm mal überzeugen. Es gibt ja eine Menge Leute, die würden andere gerne überzeugen. So, das ist das Nicht-Augenhöhe in dem Überzeugen schon drin, weil ich bin ja über dem anderen. Mhm. Das heißt, in dem Moment auf so einer Beziehungsebene, wenn ich jemand überzeugen will, dann bin ich nicht auf Augenhöhe. Dann interessiert mich der andere nicht. Dann frage ich auch nicht, wie er zu dem kommt, was er glaubt oder was er denkt. Und dann quassel ich den voll. Das kann man wirklich definitiv sein lassen, weil auf der inhaltlichen Ebene, da ist nichts. Und Überzeugungen, die Menschen mit sich rumtragen, haben ja nichts Sachliches, die haben ja nichts Argumentatives, sondern das sind ja Emotionen. Überzeugungen sind ja im Grunde genommen Anker für bestimmte Gefühle. Wenn Leute die Maske aufhaben, wenn sie im Auto sitzen oder durch den Wald spazieren gehen, dann haben die diese Maske als einen Anker gegen ihre Todesangst. Mhm. Und die kannst du ihnen jetzt nicht wegnehmen und aus dem Kopf quatschen mit irgendwelchen Argumenten, weil sie ihr Überleben daran gehängt haben. Also ist die Frage, sich damit zu beschäftigen, woher kommt denn diese Angst? Und die ist ja da, die kann man ja nicht wegreden, sondern es geht darum, diese Angst zu akzeptieren und zu respektieren und jemand anderen zu fragen, hast du Angst? Hast du Angst, dich anzustecken? Hast du Angst zu leiden? Hast du Angst zu sterben? Ist ja ein scheiß Gefühl. So, und da kann man doch reden. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich den volltexte mit die Maske, Evidenz, Studie, bla 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 bla.
Hast du es immer noch nicht begriffen?
Genau, du Vollidiot, du Blödmann, du Doofer. Ja. Das fängt ja im Kopf, in den Gedanken schon an.
Ja.
Mit was für Gedanken die Leute durch die Welt wandeln.
Das heißt, zu dem, was du beschreibst, braucht es auch eine Portion Selbstempathie.
Es ist immer das Erste.
Es ist immer das Erste.
Geht nicht.
Und diese Sendung heißt ja nicht umsonst Empathie, weil ich in der Friedensbewegung die gleichen Muster kennengelernt habe wie jetzt in der Corona-Bewegung und so. Und ich dann gedacht habe, meine Reden waren immer, ihr müsst erstmal eure Konflikte lösen, damit wir überhaupt zu einem Frieden kommen, weil eure Konflikte projizieren halt eben was anderes als den Frieden, auch wenn ihr Friedensaktivisten seid. Mhm. Aber der und so weiter. Und wir stehen immer noch vor diesem, dass die Menschen lernen müssen oder lernen sollten, dass auch sie, obwohl sie in der Bewegung sind, nicht unbedingt denken, wir sind die Guten und die sind die Bösen und die anderen denken, die sind die Guten und wir sind die Bösen. Raus aus diesem Schema, weil das ist ein Kampfschema. Rein in das Schema, warum bin ich eigentlich hier? Das ist die erste Frage. Warum bin ich eigentlich in der Bewegung? Was treibt mich wirklich an? Ja. Ist es die Gerechtigkeit? Oder ist es irgendetwas, was ich übertünche oder Identifikation? Oder was ist es wirklich, warum ich hier bin? Und wenn ich hier bin, aus welchen Gründen auch immer, dann muss mir doch irgendwann gewahr werden, dass ich auf der Gefühlsebene, ich bin da vollkommen deiner Meinung, dass ich auf der Gefühlsebene Realitäten schaffe mit Menschen, Kommunikationsrealitäten schaffe mit Menschen, wo es vorangeht, wo Ursache-Wirkungsprinzipien da sind, die glasklar vor und nicht auf der Verstandesebene. Die Verstandesebene, die können wir für die Wissenschaft, die können wir auch mal kurz fühlen. Wir beide fahren jetzt irgendwo nach Darmstadt, mal gucken, Verstand, da Weg brauchen wir finden. Den Verstand. Ja. Wir brauchen den Verstand auch beim Autofahren, Raststätte, dies und das und da lang, da musst du abbiegen und so weiter. Ja. Aber wenn wir jetzt zusammen ein Bierchen trinken, da sollte der Verstand vielleicht mal ein bisschen weg sein und da sollte es mal so ein bisschen um Ehrlichkeit gehen.
Ja, der Verstand ist ein wunderbares Werkzeug, um Probleme zu lösen.
Ja, genau.
Oder wir können auch sagen, das Ego. Also man darf das Ego feiern, finde ich. Also ich meine, es wird viel zu viel verdammt. Ohne Ego hätte die Menschheit, glaube ich, bis hierhin gar nicht geschafft.
Nee, jetzt ist es nicht.
Jetzt ist es nur halt eben die Frage, dominiert mich mein Ego? Also bin ich mein Ego oder habe ich ein Ego? Das heißt, ist das Ego für mich ein Werkzeug oder der Verstand? Es ist natürlich ein Werkzeug ohne ein Eigenleben. Aber dazu muss ich eine bestimmte Erfahrung gemacht haben. Du hast eben gesagt, Selbstempathie. Ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Dinge, warum Menschen Empathie fehlt. Die spüren sich selbst nicht. Weil ein schönes Beispiel ist Wertschätzung. Es gibt Manager, die machen Seminare und da lernen die, du musst deinen Mitarbeiter wertschätzen. So, dann lernen die das als Kochrezept. Und dann rennen die durch ihre Firma und sagen, gut gemacht. Die wissen noch nicht mal den Namen von dem Mitarbeiter. Aber sie haben gelernt, du musst wertschätzen, also gehen sie durch und sagen, gut gemacht. Es ist aber gar keine Wertschätzung. Und es kann ja jemand erst den Wert von Wertschätzung erkennen für sich selber, wenn er seine eigene Sehnsucht nach Wertschätzung erkannt hat und das Erlebnis davon hatte, wie das ist, wenn man wirklich gewertschätzt ist. Und wenn ich das Erlebnis hatte, dann sage ich doch zu mir, ich will nie wieder was anderes. Und jetzt ist irgendwann der Moment, wo ich Mitgefühl mit einem Mitarbeiter haben kann, der seit 20 Jahren seinen Job macht und bis heute noch kein Danke gehört hat. Und dann greife ich mir den, dann gehe ich mal mit ihm ein Bier trinken und sage, du, es tut mir leid, 20 Jahre lang hast noch kein Danke gehört, es tut mir richtig leid. So, und dann ist das, was kommt, echt. Und das ist in unserer Bewegung exakt dasselbe. Da fehlt es übrigens auch an Wertschätzung.
Das ist, wenn ich nicht im Gefühl bin, ja, und wenn ich dieses Gefühl nicht, ich will denen keinen Vorwurf machen, nein. Wir sind in einer Gesellschaft, in der man nur überlebt, wenn man möglichst viel von sich weggeraspelt hat, Empathie und Gefühle und so weiter. Nur dann kann man das auch überleben, was man selber macht und wie man das alles macht. Die Frage ist, wie bekommen wir es hin, dass innerhalb der Bewegung der Groschen dafür fällt, zu sagen, okay, mit dem Verstand bin ich glasklar, bin ich super, aber das habe ich nur, weil ich das andere damit wegmachen kann, damit es nicht sichtbar wird, dass da was fehlt. Und deswegen sind wir alle auf der Verstandesebene und deswegen sind wir auch im Kampf-Konflikt-Modus. Und deswegen ist der, meinetwegen, der Markus Heinz ab morgen ein Reptiloid, der böse oder der böse, was weiß ich, wer auch immer, der böse Bodo Schiffmann, der hat wieder da was falsch gemacht, ist auch ein Reptiloid. Oder irgendwie, dann kommen solche Argumente auf einmal. Und ich denke dann immer, was ist da jetzt wieder los?
Geiler Alberter
Kram. Aber das ist, weil ich meinen Verstand über meine Gefühle setze, weil die Gefühle nicht da sind.
Genau.
Sie machen mir Angst. Ja. Sie wurden verletzt in der Kindheit und deswegen habe ich, jetzt nur so als Beispiel, da muss ja nicht bei jedem so stimmen, und deswegen habe ich Angst, sie jetzt rauszuholen, weil sie werden ja wahrscheinlich wieder verletzt, sie werden bloßgestellt.
Genau, genau. Also jetzt eine Sache, du hast vorhin gefragt, dass Menschen sich selber fragen, warum bin ich hier, warum bin ich jetzt hier gerade auf der Straße? Da geht es ja um frühe Erfahrungen von Hilflosigkeit und Ohnmacht in der Konfrontation mit Autorität, sprich Eltern. Und das kommt ja entsprechend alles hoch. Und so hat im Grunde jeder eine Aufgabe, erstmal für sich selber rauszufinden, was für ein Gefühl habe ich denn in dieser Corona-Wahnsinnssituation, in diesem Lockdown, in dieser Maskenpflicht, wenn mich irgendjemand blöd anquatscht. Und es ist immer dasselbe, es sind dann Hilflosigkeit, Wut, die mischen sich, dann wird Ärger draus, dann wird Hass draus. Hass ist immer nicht gelebte Angst und nicht gelebte Wut. Naja, und dann wollen die Leute aber nicht hingucken, weil sie Angst vor ihren eigenen Gefühlen haben. Und das ist wieder konditioniert, weil das haben sie ja gelernt im Elternhaus und in der Schule. Deine Gefühle spielen hier keine Rolle.
Du musst bleib verfügbar in der Sache sein.
Genau, du musst funktionieren.
Genau.
Und bleib bei der Sache. So, und dann hast du einen Beruf wie Anwalt. Ich hatte in letzter Zeit relativ viel mit Anwälten zu tun. Und die führen auf der Inhaltsebene Krieg, die kennen das nicht anders. Und weil sie Angst voreinander haben und weil sie sich nicht kennen und weil sie einander nicht vertrauen, verstecken die sich hinter meterhohen Mauern aus Regeln, Vorschriften, Gesetzen und ähnlichen Geschichten. Und merken nicht, dass sie damit nicht ein einziges Problem lösen. Und wenn du mit denen über Gefühle reden willst, wird's ganz heavy, dann kommen so Aussagen wie, ich brauche so einen Psycho-Quatsch nicht. Also das sind Leute, die hätten am liebsten, dass sie gar keine Psyche hätten. So, im Grunde alles wieder konditioniert, früh geprägt. Gefühle sind gefährlich, Gefühle sind verdächtig. Wer Gefühle hat, gehört, frag mich nicht. Wir betrachten alles nur nüchtern, sachlich. Ein Mensch, der so drauf ist, den gibt's überhaupt nicht. Aber egal, die leben dann in ihrer Scheinwelt. Und jetzt kommt wieder die Identifikation, weil die Leute sagen ja nicht, also ich nehme jetzt Anwalt als Beispiel, du kannst auch irgendeinen anderen Job dafür nehmen, aber bei denen ist es so schön prägnant. Und dann kommt jemand und stellt sich vor und sagt, ich bin Anwalt. Und da hast du schon die Identifikation. Und jetzt hat der sein ganzes Leben, sein ganzes Selbstbild und alles daran gekoppelt, dass die Dinge sachlich, rational und nüchtern sind. Und wenn du ihm das jetzt nimmst, fällt er wieder in sich zusammen. Und das ist das, wovor die Leute Angst haben. Und auf die Frage, wie kriegen wir die da raus? Durch Angebote in die Richtung.
In welche Richtung? In Empathie.
Zum Beispiel Workshops zum Thema Kommunikation, Workshops zum Thema Empathie. Wir haben vor ein paar Tagen in Darmstadt bei einer Initiative einen Achtsamkeitstag gemacht. Das war eine ganz spektakuläre Geschichte. 40, 50 Leute, die den ganzen Tag in Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden, verschiedene Aspekte von Achtsamkeit beleuchtet haben und selber auch Achtsamkeit praktiziert haben. Und war für mich so ein Moment, als ich da drüber gegangen bin und mir diese ganzen glücklich strahlenden Gesichter angeguckt habe, wo ich mir gedacht habe, so geht Revolution. Ja, das ist Revolution. Und das ist unsere Aufgabe, das zu lernen.
Aktivismus ist Arbeit an sich selbst.
Ja, als allererstes. Mhm. Weil was hilft mir die nächste Demo, wenn ich mit den Leuten, die die Demo organisieren, im Clinch liege? Weil jetzt muss man sich auch mal vorstellen, das, was so eine Organisationstruppe, die so eine Demo organisiert, so wie die innerlich miteinander umgehen, intern, zueinander, das spürst du ja auch auf der Demo in der Stimmung. Ich habe schon in den letzten 2,5 Jahren etliche Demos erlebt, konntest du einige, den konntest du anmerken, spüren, dass die Stimmung, die Konflikte bei den Organisatoren da sind, dass das nicht harmonisch ist, das ist eine andere Energie. Mhm. So eine Energie wie am 1.8. in Berlin und am 29.8. in Berlin, das kriegst du nicht hin, wenn du nicht eine Orga-Struktur hast, die so miteinander ist. Und die füreinander durch dick und dünn geht und die Spaß miteinander haben und die authentisch miteinander umgehen und die Freude haben und Begeisterung. Und das alles spürst du, wenn du da unten stehst als Zuschauer und guckst dir diese Demo an. Also drum, es kann uns nur helfen, zu lernen, besser miteinander in Gemeinschaft zu kommen. Irgendeiner hat mir die Tage erzählt, es gibt ein schönes Beispiel, ich glaube, Simbabwe war es, irgendein afrikanischer Staat. Da muss es vor ein paar Jahren eine fürchterlich tiefe Krise gegeben haben, mit Inflation und allem, was dazugehört. Und die Bevölkerung hat sich dort, glaube ich, in 3 Teile aufgeteilt. Die erste Gruppe waren die, die sind alle abgehauen. Die haben überlebt. Und die, die dort geblieben sind, haben sich in 2 Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat authentische Gemeinschaften gebildet, funktionierende Gemeinschaften, und die anderen nicht. Und die in den Gemeinschaften haben überlebt. Und die anderen nicht. Und das zeigt so ein bisschen, wenn wir jetzt uns wieder angucken, die ziehen diesen Great Reset ja durch. Ob er gelingt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Also ich gehe mal davon aus, nee, ich vermute, der wird nicht gelingen. Wir werden da schon irgendwie was dagegen setzen oder was ein besseres Modell in die Welt bringen. Aber die ziehen das durch. So, und jetzt kommen wir nicht drum rum, näher zusammenzurücken, weil wir können das nicht überleben, wenn wir bis dahin nicht eine Gemeinschaft gebildet haben. Also ich sage nochmal, Stichpunkt 2023, wenn der digitale Euro kommt, wenn ich zu dem Zeitpunkt keine alternative Möglichkeit gefunden habe, zu überleben, als Geld zu verdienen, dann bin ich gezwungen, entweder zu verhungern oder ins System zu gehen und den digitalen Euro mitzumachen, und jeder weiß, was das bedeutet. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand will. Aber der Grundstein für ein Leben, das das möglich macht, in der Gemeinschaft, wird jetzt gelegt. Und dazu gehören halt Workshops, Seminare, Achtsamkeitstage, alles Mögliche. Also ich meine, ich biete immer gern was an in Initiativen. Es ist auf der anderen Seite, nach 3-4 Stunden Autofahrt tut mir der Rücken weh, ich bin auch nicht mehr so jung. Es geht gar nicht um mich. Was ich den Initiativen immer wieder mitgeben will, ist, lasst euch helfen.
Es genau, Leute wie du oder ich, ja. Wir sind ja jetzt schon etwas älter, ja. Grau und so weiter. Wir haben aber eine Menge Erfahrung. Wir können die 2. Reihe bilden. Ja. Wir müssen ja nicht vorne stehen, aber wir können sagen, wir halten euch von hinten den Rücken frei. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, wir organisieren auch, wir machen auch, wir führen euch auch Sachen zu und so
und
weiter.
Und nochmal vor allem in dem Angebot, in der Arbeit an sich selber. Ja. Ich glaube, dass es in jeder Initiative da draußen, die irgendwie aktiv ist, mindestens einen gibt, der sowas machen könnte. Oder zumindest jemand, der damit sympathisiert. Ja. Also ist meine Botschaft oder meine Einladung, holt euch Hilfe, engagiert euch irgendeinen Psycho-Heini, Trainer, Coach, Therapeut, Heiler, völlig egal, wie die sich nennen. Aber lasst euch helfen. Ein schönes Beispiel, wie sowas funktionieren kann, sind Firmen, die wirklich hierarchiefrei arbeiten.
Das nennt man und die gibt es, ne?
Die gibt es immer mehr. Und das ist viel, viel erfolgreicher als alles andere. Und die leisten sich einen Coach für ein Team. Also das heißt, du hast diese Teams, die nennen sich dann agile Teams. Und jedes dieser agilen Teams hat einen Coach. Und der spürt rein in die Gruppe. Wie sind die Beziehungen? Wie können die miteinander? Und wenn der merkt, es hakt, dann greift er ein und macht mit denen Maßnahmen. Weil die Beziehungen zueinander entscheiden, wie die Ergebnisse sind. Das ist ein schöner Satz. Arbeitsergebnisse sind immer das Spiegelbild der Beziehungen. So, und wenn es auf der Arbeitsergebnisebene nicht stimmt, dann müssen die Leute anfangen, sich zu fragen, was können wir denn für die Beziehung tun, dass die Ergebnisse wieder besser werden. Und dafür braucht es Coaches. Also ein Tipp ist, Leute, in jeder Initiative braucht es einen Coach.
Also das übertragen wir jetzt einfach mal auf die Bewegung. Ne? Weil viele Leute jetzt, was hat das mit der Firma,
Genau.
Aber das kann man auch auf die Bewegung, weil es sind Menschen, die in Beziehung kommen sollen. und die dann Arbeitsergebnisse in der Bewegung auch. Das sind ja Arbeitsergebnisse. Genau. Wir wollen alle dies und das nicht. Und ich habe oft gesagt, man muss wie ein Unternehmer denken. Ja. Sich festbeißen, das Ziel und dann Versuch und Irrtum und Error und weiter und dann da wieder und so weiter. Mhm. Ja. Aber immer am Ziel bleiben, also am Ball bleiben und so weiter. Ja. Das ist total wichtig und nicht heute hier, morgen hot, morgen das, dann wieder das, dann wieder dahin und so weiter. Das bringt gar nichts.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort, mit dem Ziel orientiert. Also das heißt, dass ich mir vorher die Frage stelle, wo will ich denn hin?
Ja, und das ist das Wichtigste, glaube ich.
Nicht, was für ein Verkehrsmittel benutze ich. Ja. Weil wenn ich um die Ecke will, brauche ich kein Auto.
Das ist etwas, was in der Bewegung fehlt. Und zwar von Anfang an, dass wir ein Ziel orientieren. Aber Michael Ballweg hat immer so von, naja, so und so und dies und das und so weiter nicht. Aber die Menschen können nicht irgendwie voranschreiten ohne ein Ziel. Das ist schon Moses mit den Israeliten nicht gelungen. Da hat er die 10 Gebote rausgeholt und gesagt, jetzt haben wir Regeln, damit ihr euch nicht die Köpfe einschlägt. Ja, und Gott hat mir die Regeln gebracht. Hier ist der Buchstab, der brennt gerade noch, das ist der Beweis. Und das war der erste, im Grunde genommen war das der erste Coach. Ich mache jetzt ein bisschen Spaß drauf, aber war der erste, der das gemerkt hat.
Warum nicht?
Dass er Menschen auf eine andere Weise führen muss, damit die sich mit Sicherheit, haben die sich die Köpfe eingeschlagen. Ja. Und damit ihr jetzt merkt, was los ist, Gott hat mir die Gebote gegeben, du darfst dies, das nicht. Ja. Und das werden die Probleme gewesen sein, die diese Israeliten am Anfang hatten. Und dann sind die auf, dann ging es los mit dem Erfolg. Ja. Dann hatte Moses Erfolg mit denen.
Jetzt dann für mich bei Moses noch wesentlich spektakulärer als die Regeln der Sinn war. Also die Orientierung an Gott und einem höheren Sinn seines Daseins, was ja für uns auch im Grunde genommen so die große Fragestellung ist, warum bin ich hier, was mache ich hier auf diesem Planeten? Ich bin kein Freund von Regeln, ich bin ein Freund von Haltung, aber die läuft halt viel über Sinn. Und insofern stimme ich dir da völlig zu. Also ich kann gerne Moses als Trainer oder Coach betrachten, weil ja, auch der hat es geschafft, eine Gemeinschaft auf den Weg zu bringen. Jetzt kommt wieder mein Namensvetter ins Spiel. Da gibt es dieses wunderschöne deutsche Wort gelingen. Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht managen. Mhm. Ich kann es nicht steuern. Sondern ich kann da was reingeben. Am besten so viel wie möglich von mir und so viel wie möglich Authentisches. Und dann geht da so ein Samen. Und wenn alles gut geht, dann geht der auf und dann gelingt da was. Und das führt zum Beispiel über Sinn. Ja. Da müssen wir uns Gedanken wiederum drum machen, in was für einer Welt möchte ich gern leben. Und da brauche ich ein Hinzu, nicht ein Weg von.
Also da brauche ich nicht. Ja, ganz genau. Ganz genau.
Das ist etwas, was uns im Moment am allermeisten fehlt, glaube ich, so die ganz große, tolle Vision. Eine Vision, die auf der einen Seite die Paradigmen, auf denen dieses System noch basiert, in ihren Grundfesten erschüttert. Also ein schönes Beispiel ist das Menschenbild. Wir haben ein Rechtssystem, das auf einem 400 Jahre alten Menschenbild basiert. Das ist vollkommener Unsinn. Die gesamte Ökonomie basiert auf riesengroßen Irrtümern. Nichts ist knapp. Gar nichts. Es gibt keine
Knappheit. Es ist knapp gehalten durch den Markt.
Ja, genau.
Künstlich, der wird reguliert.
Genau, es wird künstlich verknappt. Die Natur kennt nur Überfluss. Ja. Menschen tauschen nicht. Und wenn man anfängt, diese Paradigmen mal beiseite zu lassen und guckt sich an, was dann daraus entstehen könnte. Und so eine Vision, wenn wir da ein alternatives Modell zu diesem blöden Great Reset anbieten können, glaube ich, würden wir viele, viele Menschen erreichen, die sehen könnten, was für eine Welt wir gerne hätten. Warum haben so einen Haufen Leute Probleme mit uns? Ich meine, sie sind geframed, wir sind geframed. Okay, aber zum Teil schlicht und einfach auf, weil man von uns auch nichts wahrnimmt, was wir wollen.
Ich habe eine Diskussion gesehen bei Bild mit einem interessanten ehemaligen SPD-Politiker, der zum ersten Mal so die Wahrheit gesagt hat. Aber der hat das so schnell gesagt, dass vielleicht viele es gar nicht erfasst haben. Und der hat dann gesagt, als Politiker kannst du nur das machen, wozu das Volk auch ein Gefühl und ein Wissen zu hat. Aber alles andere kannst du vergessen. Alles andere ist Propaganda. Wenn das Volk nicht da und dahin will, dann kannst du 1000 Sachen machen, du kriegst es nicht dahin
bewegt. Das stimmt, ja.
Und wenn die, das siehst du ja an Corona, es gibt die Leute, und du kriegst es nicht bewegt. Die Bewegung, sie bewegt ja gar nichts. Ja. Und du kriegst es deswegen nicht bewegt, weil es nicht, weil die Leute gar nicht dazu in der Lage sind, sich bewegen zu lassen für etwas, was nicht in ihnen ist, was sie nicht wissen, was sie nicht fühlen können, was sie nicht schmecken können und so weiter.
Da sind wir wieder bei dem, dass die Leute sich selber abgeschnitten haben von sich.
Genau.
Die sind von sich selber
abgetrennt. Das ist das Grundthema, glaube ich.
Die spüren sich dann selber nicht, wissen nicht, was ihnen wichtig im Leben ist, was für Bedürfnisse sie haben. Viele Menschen da draußen wollen ja einfach nur das, was jetzt ist, behalten. Auch in unserer Bewegung. Es gibt einen Haufen Leute, die
hängen. Das ist ja der Grund, warum es die Bewegung gibt.
Ja, ja,
die Bewegung gibt es nicht deswegen, weil eine Idee nach der Entstehung von 2000, sagen wir 2019, wo noch kein Corona war. Yep. Also die sagen alle, aus der Welt wollen wir auch raus, die war nicht in Ordnung, aber sie haben kein Konzept für eine neue Welt.
Ja.
Das haben sie noch nicht durchdacht.
Die meisten wollen einfach ihr altes Leben zurück.
Richtig, Besitzstandswahrung.
So, ja, Komfortzone festhalten, das Loslassen ist jetzt den Menschen nicht so eigen, das fällt ein bisschen schwer. Die Leute haben sich eingerichtet in ihrer Komfortzone. Zum Teil haben sie sich da auch übers Ohr hauen lassen, zum Beispiel von diesem schönen Glaubenssatz, du brauchst ein Eigenheim. Die Leute haben es geglaubt, haben sich ein Häuschen gebaut. Jetzt sitzen sie auf 300.000, 400.000 Euro Schulden. 2024 kommt der Lastenausgleich im Grunde genommen. Die Leute verzögern einfach nur diesen Moment, der auf uns alle zukommen wird. Den Moment, wo du nicht mehr anders kannst, als zu sagen, ich bleibe im System und spiele das Spiel mit und zahle den Preis. Kennen wir alle. Der Preis ist Unterwerfung. Und wirklich noch deutlichere Versklavung. Das ist der Preis. Oder ich steige aus diesem System aus und dann muss ich alles loslassen, was ich kenne. Alles. Alles, was ich bisher geglaubt habe, was mir Halt gibt. Und wenn das Eigenheim ist, ja, was erwarten die Leute denn? Glauben die denn ernsthaft, diese Eliten, dieses System würde ihnen ihr Häuschen lassen? Was erwarten die Leute? Die werden es ihnen nicht lassen. Sie werden es ihnen nehmen. Wenn nicht 2023, dann 2024 oder 2025. Aber die Botschaft ist doch klar. 2030 werden sie nichts mehr besitzen und sie werden glücklich sein. Das ist deutlicher, kann man es nicht zum Ausdruck bringen. So, also was will ich tun? Und dann schieben die Leute seit 2,5 Jahren diese Entscheidung vor sich her.
Ja, im Job. Sie haben ja gelernt, ihr ganzes Leben vor sich her zu schieben. Das, was sie nicht leben und so weiter. Wir kommen immer wieder zum gleichen Thema, also Selbstempathie und so weiter.
Genau, und dann müssen sie sich selber mal spüren.
Ja.
Und müssen mal feststellen, ich führe ein scheiß Leben, auf das ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe.
Ich danke dir für dein Kommen, weil du hast eine Initialzündung gesetzt, die ich schon seit langem setzen will, die ich schon in der Friedensbewegung vergeblich setzen wollte, nämlich die Arbeit an sich selbst, dass das ein Hauptteil der Bewegung wird. Und ich glaube, dass du sehr viele Leute in diesem Gespräch nachdenklich gemacht hast, weil du hast Ahnung von dem, was du sagst. Das merkt man. Also du bist nicht inkompetent, sondern du bist kompetent. Das merkt jeder. Ich sage das nur, weil ich glaube, dass das jeder merkt, der dir zuhört. Du bist der dritte Herr Hüter, den wir hier hatten. Wir hatten Gerald Hüter hier, wir hatten
Michael
Hüter und wir hatten Michael Hüter hier.
Ja, ja.
Und ihr habt alle etwas gemeinsam. Ihr kennt den Menschen.
Ja,
danke,
auch so ein bisschen.
Danke für dein Kommen.
Danke fürs Einladen.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Dirk Hüter.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.